Muss das toll sein, in Uganda weit weg erzählen zu können, was Jesus für mich getan hat. Gell? Es klingt spannend, es klingt herausfordernd. Es ist nicht nur Abenteuer, es ist auch etwas, wo vielleicht der eine oder andere sagt, jawohl, würde ich auch machen. Leider gibt es da Moskitos, deswegen bleibe ich lieber hier. Die Frage, musst du nach Uganda? Stell dir vor, du hast hier die Möglichkeit, etwas von Jesus weiter zu sagen. Hier haben wir keine Moskitos, die uns diese Krankheit bringen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendeine Ausrede finden wir doch immer, oder? Die anderen haben so ihre Überzeugung, denken wir, und wir müssen ein klein wenig den Mund halten. Woran mag das liegen? Woran mag das liegen? Vielleicht weiß der andere mehr als ich? Nun, das wäre natürlich eine traurige Sache. Gerade jetzt, heutzutage, wo auch so viele aus anderen Ländern kommen, die eine feste Überzeugung haben, zum Beispiel Moslems. Wie begegne ich denen? Wie spreche ich mit denen? Wie kann ich denen etwas weitersagen? Die kommen dann mit so Fragen wie zum Beispiel, Jesus ein Prophet? Ja, Jesus war ein Prophet. Übrigens ein sehr guter Einstieg, wenn man sich mit Moslems unterhalten möchte über seinen Glauben. Jesus war ein Prophet, dann werden sie euch sofort zustimmen. Also eine gute Möglichkeit. Aber sie sagen dann, weißt du, er hat sein Ziel ja nicht erreicht. Der ist ja gestorben. Wie kann so etwas sein? Wie kann Gott einen Propheten schicken, der versagt hat? So sagen sie. Ich habe für euch einen Bibeltext mitgebracht. Der ist eigentlich sehr bekannt, aber er passt dazu. Und zwar 1. Mose 22. Da geht es darum, dass Abraham nach vielen Jahren, er hat gewartet, er hat gebetet, endlich den verheißenen Sohn bekommen hat. Endlich hat er das bekommen, wonach er sich so lange gesehnt hat, nämlich seinen Sohn. Und Gott sprach zu Abraham, ja, das ist schon mal was Besonderes, wenn Gott zu dir spricht. Abraham antwortet, siehe, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir nennen werde. Eine heftige Sache, ein Abenteuer damals für mich. Lieber nicht. Ich habe zwei Söhne. Ich weiß nicht. Ich stelle mir Abraham ziemlich komisch vor, wenn er morgens aufwacht. Und Abraham stand da selbst auf und ging los. Er hat sich aufgemacht, hat seinen Sohn an die Hand genommen, noch zwei Diener mitgenommen und ist losgezogen. Lest diese Geschichte mal nach. 1. Mose 22 steht sie ganz. Irgendwann sind sie an diesem Berg Moria. Sie gehen den Berg hoch. Der Abraham sagt zu seinen Knechten, bleibt hier. Er nimmt das Holz, legt es seinem Sohn auf. Wie schwer muss dieser Weg gewesen sein? Der Sohn schleppt das Holz nach oben. Er merkt natürlich, dass da irgendwas nicht stimmt. Er fragt dann seinen Vater, du, wenn wir ein Opfer bringen wollen, wo ist denn dann das Lamm? Da fehlt doch was, Abraham. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Das merken Kinder. Und das merken auch Leute, mit denen wir uns unterhalten. Wenn wir sagen, hey, ich bin Christ. Und dann uns wegducken, wenn irgendwelche Fragen kommen. Deswegen eine Herausforderung, etwas zu wissen. Übrigens, deswegen bin ich beigegangen und habe mir ein paar Sachen angeschaut. Und zwar Beispiele und Gleichnisse, Geschichten, so ein ganz dünnes Büchlein, wo halt viele Geschichten drinstehen, wo man gerade mit Moslems über Jesus reden kann. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Jesus hat damals ganz viel in Gleichnissen gesprochen und da sind auch so Beispielgeschichten drin. Zum Beispiel dieses. Dieses Geschehnis ist zum Beispiel bei den Moslems auch bekannt. Diese Opferung. Ja, bei den Juden, die feiern dort ihr Fest Und auch die Moslems feiern dort ein Fest, das Kurbanfest. Das heißt wörtlich nahekommend, jedes Jahr. Und dann stellen sie dir die Frage, wieso sollte Jesus sterben? Ein Prophet? Was bedeutet das? Das wäre ein guter Einstieg, diese Geschichte, dieses Opferfest, was sie feiern, was die Juden feiern, was uns bekannt ist auch aus der Bibel. Wer versorgte denn letztendlich wirklich dieses Opfer mit einem richtigen Opfer, mit einem Lamm? Gott war es. Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern, legt ihn auf diesen Altar, hebt sein Messer, will zustechen und Gott sagt, stopp. Nein, tu es nicht. Ich habe deine Liebe gesehen zu mir. Abraham, schau dich um, da vorne, da ist ein Widder, nimm den. Eine gruselige Geschichte. Aber Gott hat eingegriffen und hat gesagt, siehst du Abraham da vorne, das Opfer, das gebe ich dir, statt deinem Sohn. Und diese Geschichte, wenn man die zum Beispiel mit einem Moslem anschaut, die ist ihm bekannt, dann kann man sagen, siehst du, genau so, wie dort nicht der Sohn, der Isaak, geopfert worden ist, sondern dieses Widderlamm anstelle von Gott gegeben, so ist das auch mit Jesus. Jesus wurde geopfert für diesen Sohn Isaak, für dich. Ein Opfer, einfach so. Ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand in den Niederlanden war. In Rotterdam gibt es das Haus der 1000 Schrecken. Hat das schon mal jemand gesehen? War schon mal jemand in Amsterdam wenigstens? Aha, okay. Hat das Haus jemand angeschaut? Nein. Ich erzähle euch gerade die Geschichte dazu. Und zwar, der König Philipp II. Von Spanien, das war im 16. Jahrhundert, der ist losgezogen in die Niederlande. Ja, das waren nicht die Römer gegen Asterix in Gallien, das waren die Spanier gegen die Niederländer dort in Rotterdam. Und da gab es einen richtig, wie er meinte, sehr schlauen Kriegsfürsten, und zwar der Graf de Bussy. Und der hat eine List angewandt, um diese befestigte Stadt Rotterdam einzunehmen. Er rief den Bürgermeister und die ganzen Ratsmitglieder zusammen und hat gesagt, wisst ihr was, der König ist so weit weg. Aber ich bin ein Kriegsminister, ein Kriegsheld. Ja, ich muss schon zeigen, dass ich Rotterdam eingenommen habe. Der König ist so weit weg, ich erzähle ihm einfach nur, was haltet ihr davon? Ich ziehe mit einer kleinen Streitmacht durch eure Stadt durch. Ihr öffnet mir auf der einen Seite die Tür, ich komme mit meinen paar Leuten, die seht ihr da vorne, ziehe einmal durch die Stadt, ihr jubelt mir zu. Auf der anderen Seite ziehe ich wieder raus und ich kann dem König berichten, ganz in Frieden bin ich da durchgegangen. Ihr habt dem König, dem spanischen König, und mir zugejubelt. Oder wir vernichten eure Stadt. Und die Entscheidung fiel nicht schwer. Die Niederländer haben gesagt, jawohl, so machen wir das. Ihr könnt durchziehen. Wir jubeln euch ein bisschen zu und dann seid ihr wieder weg. Das Problem war nur, außerhalb der Sichtweite war ein großes Heer. Als dann diese kleine Abordnung durch die Stadt Rotterdam zog und alle auf den Straßen waren und jubelten, rückte das große Heer ein. Und das andere, dieser kleine Trupp war noch gar nicht ganz draußen, da kam von der anderen Seite die Streitmacht und hat die Stadt abgeschlachtet. Frauen, Kinder, Männer, alle. Eine geschichtliche Tatsache. Und die Stadt wurde verwüstet. Nun, ihr könnt euch vorstellen, viele Möglichkeiten blieb den Leuten nicht. Weglaufen, wohin, wo verstecken. Es sind ungefähr 1000 Leute in ein großes Haus reingerannt, haben sich da drin verbarrikadiert. Was hat nichts geholfen, die haben auch alles angezündet, die spanischen Soldaten. Einem Mann fiel plötzlich etwas ein, er hat gesagt, Mensch, wenn die kommen, die rammen uns die Tür ein. Sie haben eine Ziege genommen, direkt hinter der Tür, die sie so verbarrikadiert haben. Und dann hörten sie schon an der Tür. Aufmachen! Oder wir rammen die Tür ein. Daraufhin haben sie diese Ziege innen drin geschlachtet und das Blut rauslaufen lassen, unter der Türschwelle. Dann kam dieser Kriegsfürst, der Graf von Bussee, und hat gesagt, verschwendet eure Zeit nicht, die Arbeit hier wurde schon getan. Schaut euch das Blut an, zieht weiter. Die ganzen Kriegsleute sind an diesem Haus vorbeigegangen. Ihr könnt euch vorstellen, was drin los war. Ja, Frauen, Kinder, das Gejammer groß? Nein. Die haben alle den Mund gehalten und waren ganz still. Den Kindern wurde der Mund zugedrückt, damit keiner schreit. Die Kriegsleute sind vorbei. Und hier steht, dass sie halt am nächsten Tag rauskamen aus diesem Haus der tausend Schrecken. Was hat sie gerettet? Dass sie da reingelaufen sind? Ja. Dass sie die Tür verbarrikadiert haben? Ja. Aber letztendlich war es das Blut, was unten rauslief aus dieser Tür. Dieses Blut hat sie gerettet. Dieses Haus der tausend Schrecken. Und deswegen musste Jesus sterben. Jawohl, er ist gestorben für dich und mich. Du musst es nur annehmen, du musst nur in dieses Haus kommen. Was Gott bereithält, sagt, komm her, ich will dich retten. Und damals war es natürlich eine richtig krasse Sache. Heute sagen wir, naja, bist du überzeugt davon, dass es eine Ewigkeit gibt? Die Bibel spricht davon. Ich finde diese Geschichte, die wirklich geschehen ist, auch sehr beeindruckend. Und das ist halt eine Sache, mit der man auch über andere Leute sprechen kann, wenn man sagen möchte, weißt du, deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen brauchst du Jesus. Das kannst du natürlich nur sagen, wenn du überzeugt bist davon, dass es der Fall ist. Naja, sagt der andere, weißt du, ich meine das ja auch so ganz ernsthaft. Ich bin ja auch ganz ernst bei der Sache. Eine andere Geschichte, die auch in diesem Heft steht, und ich finde das echt praktisch, deswegen möchte ich das euch heute Morgen mitgeben. Ganz ernsthaft, wieder eine Notsituation, und zwar in einer amerikanischen Großstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Und eine Frau steht auf dem Balkon und schreit. Feuerwehr kommt an, ein mutiger Feuerwehrmann klettert hoch, rettet die Frau, aber die Frau will gar nicht runter. Die will gar nicht gerettet werden. Die strampelt und schreit nur. Etwas seltsam. Bis der Feuerwehrmann versteht, aha, drinnen ist noch ihre kleine Tochter. In diesem brennenden Haus. Der Feuerwehrmann, ja, müsst ihr euch das vorstellen, begibt sich selber in Lebensgefahr, rennt rein in das Haus. Die Frau fährt runter, er kommt nach kurzer Zeit mit einem Bündel auf dem Arm an, übergibt das freudestrahlend der Frau. Die Frau schaut nach und schreit. Warum? Es ist die Puppe der Tochter. Die Frau hat ernsthaft versucht, ihr Kind zu retten. Der Feuerwehrmann hat alles gegeben, um dieses Kind zu retten. Es waren alle ernsthaft bei der Sache. Aber es war nicht das Kind, was gerettet worden ist. Ich finde diese wahre Begebenheit ebenso wichtig, dass es uns nicht nur darum geht, jawohl, ich bemühe mich ernsthaft, sondern dass ich da schaue, wo ich diese Wahrheit finde. Die Wahrheit, so sagt die Bibel, ist Jesus Christus, diese Person Jesus. Und das ist eine Sache, wenn ich mit Leuten spreche, ist das manchmal recht schwierig, ihnen das zu erklären. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist die Größe, zu der ich kommen muss, um errettet zu werden, um diesen Zugang zu Gott, dem Vater, haben zu dürfen. Ja, es gibt dann viele Geschichten, wo man dann sagt, ja, du, das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. So würde ich mir einen Herrscher nicht vorstellen. Ihr kennt das, selbst die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, haben sich Jesus, diesen Messias, irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. wenn du biblische Geschichten hörst. Sagst du auch, Mensch, so ein Herrscher stelle ich mir eigentlich ganz anders vor, so jemand, der mich rettet, der mich führt, der mein Leben in der Hand hält. Möchtest du so einen Weg gehen wie Abraham mit deinem Sohn? Ich nicht. Den Segen möchten wir anschließend haben, aber diesen Weg, diesen schweren Gang, ja, wenn wir das Ende wissen, dass wir wissen dürfen, jawohl, Gott sorgt für mich, dann ja. Ihr müsst euch mal vorstellen, Gott hat diese Schau, er schaut von hinten. Für ihn ist nicht Zeit und Raum entscheidend, er sieht von hinten auf das Ergebnis. Er sagt, hey, ich will dich haben bei mir in meiner Ewigkeit, ich liebe dich. Und aus diesem Blickwinkel ist das etwas Besonderes. Gott liebt mich, er will diese Beziehung zu mir, zu dir. Ja, und wir haben manchmal die Meinung, Jesus hätte vielleicht irgendwie ein bisschen was anders machen müssen, oder? Irgendwie stellen wir uns das anders vor. Nun, eine weitere Geschichte. Vielleicht bleibt euch eine hängen und ihr könnt dann vielleicht im nächsten Gespräch sagen, oh, da war was letzten Sonntag. Jesus hat mit vielen Gleichnissen gesprochen, deswegen gibt es heute auch ein paar. Ja, stellt euch mal vor, zwei ganz große Kriegsfürsten. Jesus als der Messias, der die Welt errettet hat. Und manche Leute sagen, oh, das kann ich mir so nicht vorstellen, bis man ihnen das dann erklärt. Stellt euch vor, so ganz große Kriegsfürsten. Wem von euch fällt jemand ein, der so ein richtiger erfolgreicher Kriegsfürst war? Alexander der Große zum Beispiel, genau. Noch jemanden? Sorry? Wallenstein. Okay. Stellt euch vor, Alexander der Große und der Wallenstein, die haben beide mit Puppen gespielt. Also Alexander der Große hat mit Puppen gespielt. Kennt ihr so kleine Puppen? Da. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich sehe da schon Kopfschütteln. Danke, Franz. Mach's gut mit. Ja? Kann ich mir nicht vorstellen. Der war unterwegs mit dem Schwert in der Hand. Warum sollte der mit Puppen spielen? Erste Überlegung bei uns Männern ist, Playmobil, Krieg nachstellen. Irgendwelche Sandkisten. Ja? Irgendwelche Schlachten ausarbeiten. Nee, richtige Puppen. So mit Röckchen an. Denkt ihr alle, nee. Kann gar nicht sein. So ähnlich denken viele auch über Jesus. Kann gar nicht sein. Nicht einfach als Beispiel. Alexander der Große, wenn ich euch das jetzt erkläre, sagt ihr, ja logisch. Alexander der Große hatte, deswegen war es toll, dass das als erstes kam, drei Töchter. Und wenn er denn mal zu Hause war, was er sehr, sehr selten war, war das bestimmt toll, wenn dieser große Kriegsheld auch einen Augenblick Zeit hatte für seine Kinder. Und vielleicht hat er dann, ich weiß nicht, ist geschichtlich nicht überliefert, aber ich kann es mir vorstellen, eine dieser Puppen seiner Tochter in die Hand genommen und hat mit denen kurz zusammen gespielt. Nun, der große Kriegsherr, irgendein anderer, was weiß ich, wir können uns andere nicht vorstellen, die das vielleicht gemacht haben. Vielleicht hatten die auch keine Töchter und wir wollen die größer machen, als sie sind. Und sagen wir, nö, hat er niemals gemacht. Der hat dafür sich keine Zeit genommen für seine Töchter. Und eine Puppe hat er schon dreimal nicht angefasst. Jetzt eine Frage an euch. An jeden. Sagen wir mal, wer könnte das gewesen sein? Keine Ahnung, Wallenstein. Stellt euch vor, der hätte das nie gemacht. Welcher von diesen zwei Kriegsfürsten wäre in euren Augen größer? Der sich Zeit genommen hat für sein eigenes Kind? Tatsächlich mal eine Puppe in die Hand genommen hat? Oder der gesagt hat, ne, ich bin der große Kriegsheld. Nun, ich selber habe zwei Töchter. Ja, ich nehme auch eine Puppe in die Hand und spiele mit denen. Für mich wäre in diesem Fall Alexander der Große mit drei Kindern, mit drei Töchtern, eine viel größere Persönlichkeit. Er nimmt sich Zeit, er hat eine Beziehung. Und auf einmal sagen wir, klar, jetzt wird das logisch, warum der mit Puppen gespielt hat. So ähnlich ist es auch, wenn wir uns mit Leuten unterhalten, die eine bestimmte Vorstellung, wie die Jünger damals und auch viele heute, von Jesus haben, wie auch manche Moslems, die in unser Land kommen, ein Bild haben von einem Propheten, der wie Mohammed loszieht in eine Schlacht, ein ganzes Dorf, weil die sich nicht ergeben wollen, niedermachen. Ja, so muss ein Kriegsfürst sein. Aber ein Prophet, ein Gott, der eine persönliche Beziehung zu dir will, so wie es die Bibel beschreibt, Gott kommt uns nahe. Das haben wir vorhin in diesem Opferfest, was auch die Moslems feiern, Abraham, dieses Opferfest von Isaak, gesehen. Auf einmal kommt Gott doch nahe. Wir möchten einen Gott, der uns nahe kommt. Und vor allen Dingen haben wir einen Gott, der uns nahe kommt. Aber hast du dich schon mal gefragt, wie Gott dir denn nahe kommt? In Jesus, in seinem Sohn. Wir haben es immer so gerne, wenn jemand kommt und sagt, du bist frei, du kannst gehen. Gut, von Berufs wegen her bin ich Polizeibeamter. Deswegen, wenn ich die Frage stelle, nicht melden bitte. Wer von euch war schon mal im Gefängnis? Ja, wenn dann anschließend ein Kollege von mir kommt und sagt, du kannst gehen, dann sagt man, jawohl, und dann verschwindet man schnell. Vielleicht eingezogener Kopf schnell weg, ehe der sich das anders überlegt. Ja, ich kann euch sagen, Polizei lässt keinen laufen, es sei denn, es gibt Entscheidungen, aber okay. Jedenfalls, vielleicht ist Identität festgestellt worden oder so etwas. Aber jetzt stell dir vor, du bist im Gefängnis und da kommt der Richter und sagt zum Polizisten, du bist frei, du kannst gehen. Ich habe dich freigesprochen. Das ist ganz was anderes. Du gehst dann hoch erhobenen Hauptes raus, vielleicht nach einer Polizeiwache, winkst denen noch zu, sagst Tschüss. Dieses Freisprechen, das macht Gott. Und wir stellen uns das manchmal so ganz besonders vor. Und es ist etwas ganz Besonderes. Gott will dir Freiheit schenken. Er spricht dich frei. Aber durch Jesus, durch seinen Sohn, tut er das. Eine Geschichte zum Schluss noch. Diese Geschichte finde ich dazu sehr passend. Und zwar, ein Freund eines Königs hat etwas angestellt. Es wird nicht näher beschrieben, was es war. Es kann auch sein, dass das keine wahre Begebenheit ist. Das ist ein Gleichnis, eine Geschichte so. Ein Freund eines Königs hat etwas angestellt, kommt dafür ins Gefängnis. Sein Freund, der König, möchte ihn retten, aber wenn er ins Gefängnis geht und sagt, komm, du kannst gehen, dann weiß er genau, das ist falsch. Er kann es nicht, so wie Gott heilig ist. Und Gott ist heilig, er wird nicht einfach sagen, hey, er hat dich lieb, aber ich nehme dich einfach auf in meine Ewigkeit. Gott ist heilig, er kann es nicht. Es muss also etwas geschehen. Genauso bei diesem König. Er hat seinen Sohn geschickt, aber nicht um ihn rauszuholen, komm, du kannst gehen, ich bin der Prinz, sondern mit einem Schlüssel. Mit dem Schlüssel für dieses Gefängnis. Dieser Sohn ist ins Gefängnis gegangen, vorbei an den Wachen, die kannten ihn ja alle. Er darf da rein, er darf auch wieder raus. So wie Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, in dieses zeitliche Leben und wieder rausgegangen ist zum Vater. Und bringt diesem Freund des Königs den Schlüssel. Sagt, bitteschön, damit kommst du raus. Was meint ihr, was der gemacht hat mit diesem Schlüssel? Er wollte ja raus. Er wollte raus aus diesem Gefängnis. Was hat er damit gemacht? Janice, was macht man mit dem Schlüssel? Aufschließen und raus, richtig. Ja. Ich hätte euch auch alle fragen können. Das ist doch logisch. Aber wisst ihr was? Dieser Freund hat den Schlüssel genommen, hat gedacht, boah, so ein großes Schloss, so ein kleiner Schlüssel, ich muss noch was machen. Ist er da angefangen, den Schlüssel ein bisschen zu reiben an der Wand. Er muss ja irgendwas Besonderes tun dafür. Etwas rubbeln, dann ging halt so ein Bart ab von dem Schlüssel. Vielleicht so besser. Noch ein bisschen rangekratzt an der Wand, dann ist noch ein Stück abgefallen, hat das ausprobiert, hat gesagt, aha, habe ich mir noch gedacht, der Schlüssel passt nicht. Vielleicht muss ich etwas mehr machen. Also weniger ist schlecht. Vielleicht muss ich etwas mehr machen. Ja, hat dann so ein paar Sachen genommen, die daran gebunden vorne, versucht das festzumachen, ins Schloss rein und das ging immer noch nicht. Es ging immer noch nicht. Es war nämlich zu viel dran, das passte nicht mal mehr ins Schlüsselloch. Ihr sagt jetzt, Andreas, wie kommst du denn auf diese Idee? Das klingt ja total seltsam. Der hätte doch einfach den Schlüssel nehmen können und aufschließen und raus. Also ich weiß, ihr wärt alle so schlau, aber dieser Freund des Königs war es offensichtlich nicht. Aber wisst ihr, es ist auch ein Gleichnis gewesen. So kommt Gott auch und sagt, ich schicke dir Jesus. Durchs Kreuz, durch sein Blut hast du die Chance, zu Jesus zu kommen. Zu sagen, jawohl, Jesus, ich erkenne deinen Tod an für mein Leben. Danke Gott für diesen einfachen Weg, den du gemacht hast. Ich will dein Kind sein. Ich möchte dir nachfolgen. Wir machen das manchmal dann noch komplizierter. Wir nehmen es, kratzen daran rum, wollen lieber was weglassen. Oder wir versuchen etwas dazu zu tun. Und es wird immer schwieriger, so rauszukommen. Abraham war unterwegs mit seinem Sohn Isaak zu dieser Opferstelle, die Gott ihm zeigen wollte. Was wäre geschehen, hätte er gesagt, warum soll ich mir jetzt den großen Weg machen? Hier vorne ist auch ein Hügel, erledigen wir es gleich da, ist der Weg nicht so weit. Ich weiß nicht, ob Gott dann hätte eingreifen können, so wie er das vorhatte, mit diesem Widder als Ersatz, mit diesem Widder als richtiges Opfer. Ich glaube nicht. Er wollte Abrahams Gehorsam. Er hat es gemacht, so wie Gott wollte. Er ist diesen weiten Weg gegangen und hat es dann erlebt, jawohl, ich bin gerettet. Wenn du mal nach Rotterdam kommst und gehst in dieses Haus, stell mir das ziemlich schwer vor, dort für die Leute. Das Haus der tausend Schrecken. Stell mir es ziemlich erschreckend vor für diese Frau, die plötzlich diese Decke im Arm hat, wegmacht und erkennt, das ist nur die Puppe. Stell mir es ziemlich schwer vor für diesen Freund im Gefängnis, der selber versucht hat, irgendwie damit noch was besser, toller oder richtiger zu machen, statt einfach rauszugehen. Jesus ist gekommen. Diese einfache Botschaft, nicht ich habe die Erlösung, Jesus hat sie. Und das, denke ich, da dürfen wir voller Überzeugung dem Nächsten weitersagen. Selber auch mit solchem Beispiel. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Zum Abschluss eine kurze Begebenheit. Ich hatte sie den Teenagern erzählt, jetzt am Freitag. Wo erwartest du, mit Leuten über Gott zu sprechen? Gerhard lacht schon. Wo erwartest du, mit Leuten über Gott zu sprechen? Ich bin am Flughafen Polizeibeamter und da kommen dann die Leute an und man ist meistens freundlich zu denen. So Reisende, die in den Urlaub wollen. Endlich Urlaub. Das ist das Ziel. Man hat alles geschafft, die Sicherheitskontrolle, wo man abgepiept wird und dann kommt man zu dieser Passkontrolle, wo dann so Polizeibeamte sitzen. Und ich bringe dann manchmal so, wenn Familien kommen, so, die Eltern legen mir den Ausweis hin, ich gucke dann drauf und frage das Kind, so, wie heißt denn du? Das Kind guckt mich dann strahlend an, oh, der Polizist nimmt mich wahr und sagt dann seinen Namen. Ich heiße Markus. Okay, ja, stimmt, du darfst mit. Hoho. Ja, die Eltern lachen dann meist so wie ihr jetzt gerade. Ja, das nächste Kind wieder, weil das wartet ja auch, hat schon vorher überlegt, wie ich heiße, ja. Wie heißt du denn? Ja, ich heiße Janice. Entschuldigung. sag ich, stimmt, du darfst auch mit. Freudestrahlend geht es durch. Der Kollege, mit dem ich zusammen in der Box saß, dort bei der Kontrolle, der hat genau die gleichen Wörter verwendet. Eine Familie kam an, die Eltern legen ihm den Pass hin. Er steht auf und sagt, so, wie heißt du denn? Ja, das Kind hat genauso reagiert wie ihr. Nämlich, es waren genau die gleichen Worte. Aber ja, ich denke mal, die Kinder haben den Unterschied gemerkt. Da sitzt einer, der selber Kinder hat und fragt, so, wie heißt du denn? Das andere lasse ich weg, sonst erschreckt ihr euch wieder. Und das Kind war erschrocken. Es fing an zu heulen. Die gleichen Worte. Aber etwas völlig anderes kam dabei raus. Ja, wenn du dich mit Leuten unterhältst, können die Worte die gleichen sein, aber Gott möchte etwas bewirken mit dem, was du sagst mit den Leuten. Das kannst du nur weitergeben, wenn du selber Liebe zu deinem Heiland hast. Da helfen nicht mal die gleichen Worte. Aber ich möchte euch dazu ermutigen. Ihr habt heute 4, 5 kleine Begebenheiten gehört. Traut euch einfach. Jedenfalls kam direkt anschließend nach dieser Kontrolle, kam so eine Gruppe von jüngeren Menschen. Einer mit Schlips und Hemd, ein anderes Mädchen, so eine Wollmütze auf, ziemlich locker gekleidet, bunte Piercings in der Backe, Neonfarben, so Knöpfe, die da rausgucken. Aber die kamen alle zusammen. So, und wir unterhalten uns dann mit den Leuten, müssen ja eine Kontrolle machen. Und da fragt dann der Kollege so, ja, was seid ihr denn? Seid ihr eine Schulklasse? Also die passten irgendwie nicht zusammen, vom Alter her, von Größe her, vom Aussehen her. Komische Truppe, würdet ihr sagen, würde ich sagen. Seid ihr eine Schulklasse? Nö. Nach dem, was er vorher das kleine Kind gefragt hat, hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr gesagt. Als nö. Die sind dann durch, da kam das nächste Kind zu mir, das kam aus einem Ort, den ich kannte, Massenbach. Aha, gut, kontrolliert, nichts weiter. Nächste kontrolliert auch Massenbach. Sag ich, ihr kommt aus Massenbach, ja, ich kenne da ein paar Leute aus Massenbach. Was, seid ihr der Kegel, seid ihr der Häkelclub? Ich wollte irgendein Gespräch anfangen. Seid ihr der Häkelclub? Nee, wir sind eine Jugendgruppe. Aha. Sag ich, was denn für eine Jugendgruppe? Ja, wir sind ein Jugendkreis. So ganz leise, so, wir sind ein Jugendkreis. Hoffentlich hat das keiner gehört. Wo erwartest du, Jesus zu begegnen? Wo erwartest du, ein Gespräch mit ihm anfangen zu können? Ich habe gesagt, hey, das ist ja super. Ihr fliegt jetzt nach London, ihr seid ein Jugendkreis. Aus was von der Gemeinde denn? Oh, aus einer Freikirche. Ah, sag ich, ich kenne auch Leute aus Massenbach. Ja, die fahren immer da zur Freizeit, wo wir auch schon seit etlichen Jahren hinfahren, zur Familienfreizeit. Ja, wie heißen die denn? Ist mir jetzt auf so spontan kein Name eingefallen. Da sage ich, ich wünsche euch Gottes Segen, viel Freude dann. Ja, danke schön. Ist vorbeigegangen, den nächsten gefragt, so, macht ihr da auch einen Einsatz, einen missionarischen Einsatz oder was macht ihr denn da? Ein Kollege sitzt neben mir. Ja, machen wir auch und so weiter. Ich sage, toll. Ein Jugendkreis, der nach London fliegt, ist eine gute Idee. Ich mache auch so Teenagerarbeit und so weiter. Das ist eine gute Idee. Ja, und ja, danke schön. Ich sage, und dann Gottes Segen. Ja, wo erwartest du Gottes Segen? Bei einer Polizeikontrolle? Jedenfalls sind die dann durch. Dann kamen die wieder zurück am Dienstag. Ich komme vor, als wäre ich ständig da am Flughafen, meiner Frau auch. Deswegen würde ich ständig nur arbeiten. Dann kam dieser Trupp an. Ja, 180 Leute insgesamt im Flieger, die haben mich gesehen, alle bei mir angestellt. Der andere Kollege war nicht mit in der Box, es waren andere, aber ja, und dann, ja, und das war toll, waren auf einmal ganz locker. Ja, ich begrüße, hallo, wie war es denn? Übrigens ist mir nicht gleich der erste, zweite oder dritte aufgefallen, erst dieses besonders aussehende Mädchen, das kam ziemlich am Anfang, ich habe gedacht, das hast du schon mal gesehen. Ja, ich gefragt, wie es dann war. Ja, wunderbar und so weiter. Okay, schön, dass ihr wieder da seid. Die sind dann gegangen, haben ihre Koffer geholt und dann kam ich raus. Wir waren dann fertig. Und dann stehen die da vorne alle und ja, und das war richtig schön, der Einsatz. Ja, wir haben mit Leuten über Jesus sprechen können. Meine drei Kollegen stehen neben mir. Sag ich, hey, das ist ja wunderbar. Was habt ihr denn sonst erlebt? Und sie haben erzählt. Wir haben uns unterhalten über Gott, über Jesus. Und die Kollegen stehen daneben, sind die aus deiner Kirche? Ich sage, nö, ich kenne die nicht mal. Aber, ja, das sind auch Christen. Ach so, der wieder. Ja, ich habe sie gefragt, habt ihr Gottes Segen erlebt? Jawohl, so eine ganz, ganz besonders gute Zeit. Ich weiß auch, unsere Jugend hat in Rumänien oder in der Schweiz Zeiten erlebt, wo sie sagen, jawohl, gemeinsam unterwegs zu sein, ist etwas Besonderes. Und da kann man auch weiter sagen. Wo erwartest du, dass du Gott begegnest? Ich rate euch eins, traut euch einfach, mit Menschen über Jesus zu reden. Ehrlich, er hat alles getan. Du musst nicht selber die Tür verrammeln, ganz still sein, hoffen, dass nichts passiert. Er hat sein Blut für dich vergossen. Trau dich ihm an. Das wünsche ich uns allen. Gottes Segen.